Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Herzliches Willkommen zur mittlerweile fünften Austragung von Radio Tour, dem Radsport-Talk hier bei meinsportpodcast.de nach dem Relaunch, nenne ich es mal, den wir ja im Februar gestartet haben. Wir, das sind Lukas, der euch wie immer durch diese Sendung führt, und an meiner Seite der liebe Ben. Moin, Ben.
Guten Morgen, guten Tag. Hallo.
Es ist universell, je nachdem, wir machen wann das, die Leute...
Als hätten genau, wir es 100
je nachdem,
Jahre
wann man
schon
den
gemacht.
Podcast hört. Ja, genau. So sieht's aus. La Primavera stand auf dem Programm gestern Samstag. Ein pickepacke voller Radsporttag. Für die Hartgesottenen unter uns 6 bis 7 Stunden Radsport galore. Das erste Monument der Saison stand mit Milano Sanremo auf dem Zettel. Und wir wollen natürlich besprechen, was dort so passiert ist. Die restlichen Ergebnisse der Woche gibt es auch im Schnelldurchlauf. Und dann haben wir wie immer ein paar Off-Topic-Themen für euch, die wir hier auch noch besprechen wollen und einordnen möchten. Beginn tun wir aber mit dem Frauenrennen bei Milano Sanremo. 70 Kilometer TV-Bilder hatten wir diesmal zum Start der Übertragung. Hatten wir 9 Fahrerinnen mit 2 Minuten 44 vor dem Feld und auch da das gewohnte Bild über die Copies, also die ersten Hügel. Da ging es schon ein bisschen schneller rüber, aber es ging dann natürlich vor allem um die Positionierung für die Cipressa und da von vorne fuhren dort unter anderem Elisa Balsamo, Lorena Wiebes, Pfeiffer Giorgi, Kajani Viadoma. Die waren alle gut positioniert. Die Trek hat da ein bisschen versucht, das Rennen zu kontrollieren für Elisa Balsamo. Und dann attackierte Wismar mehrfach über die Kuppe und versuchte sich dort zu lösen. Immer wieder gab es dann kleinere Lücken von kleinen Gruppen, aber niemand konnte so richtig dort einen Unterschied machen. Kasia Niviadoma hat es da mehrfach versucht, Cedrin Kerbaol zum Beispiel, und dann ist es Femke de Vries, die sich vor der Kuppe absetzen kann und solo geht. Lieke Noyen war es, ihre Teamkollegin von Wismar, die sich dort kurz vor der Abfahrt von der Cipressa absetzt und eben alleine sich dort in die Abfahrt stürzt. Und dann eine Szene, die wahrscheinlich nicht das Rennen verändert hat, ein wirklich brutaler Sturz in der Abfahrt. Niviadoma, Lecourt und vor allem die Fahrerin von Labarual Kutscher, Deborah Silvestri, die ist da über eine Mauer geflogen, 2 Meter weiter unten, mal mindestens voll auf die Straße gekracht. Das waren keine schönen Bilder. Du hast erzählt, du warst gerade in Düsseldorf bei der Messe unterwegs, als dich diese Nachricht erreicht hatte. Wie hast du die Szene wahrgenommen und stimmst du mir zu, dass der Sturz von Niviadoma und Kim Lecourt-Binard da wahrscheinlich das Rennen entscheidend verändert hat?
Ja, definitiv. Also auch einfach schlimme Bilder, das dann zu sehen. Ne? Du sprichst es an, ich habe es erst gelesen und dann die Aufnahmen gesehen, und das hörte ja gar nicht auf an der Stelle. Ne? Blinde Kurve, man sieht es nicht richtig, dass da in der Abfahrt vor dir welche gestürzt sind. Und du hast so diese erste Gruppe. Und dann rauschen sie da immer weiter rein, ne? Und eben 2 Fahrerinnen, glaube ich, die da diese Brüstung runtergestürzt sind. Und einerseits natürlich als Zuschauer, man möchte wissen, dass es allen gut geht, man möchte wissen, dass sie alle aufstehen. Trotzdem schlimm, dann eben nichts anderes als diese Aufnahmen die ganze Zeit zu sehen, ne? Dass die Kameras da voll drauf gehalten haben, dass man auch sieht, dass nicht alle sofort wieder aufgestanden sind. Natürlich, ne, die Top-Favoritin mit auch in den Sturz verwickelt. Ganz, ganz dramatische Szenen, die auf jeden Fall das Rennen mitgemacht haben.
Ja, vor allem, weil es eben mit Niviadoma und Lecourt eher 2 Panschürinnen waren, die dann wahrscheinlich den Poggio noch mal ein bisschen belebt hätten. Zur Entwarnung können wir sagen, ich habe gerade gelesen, Deborah Silvestri wohl mit 5 gebrochenen Rippen. Das ist, wenn man sich den Sturz angeguckt hat, definitiv schmerzhaft. Aber Glück im Unglück, würde ich sagen. Wir haben dazu auch auf Blue Sky die Frage bekommen, wie man denn das Thema Sicherheit da bewerten soll. Jetzt gab es da so einen schweren Sturz, hätte da die Organisation was machen können? Ich würde sagen, jein. Denn was man machen hätte können, wäre vielleicht so die Leitplanke noch mit so einem Puffer zu versehen, um den Sturz ein bisschen abzufedern. Gerade Kajia hat da einiges abbekommen und vor allem schmerzhaft war es dann aber dadurch, dass die darauffolgenden Fahrerinnen noch in sie reingestürzt sind und auch nur dadurch ist, glaube ich, auch sind die beiden Fahrerinnen dann da noch über diese Leitplanke gefallen. Ich glaube, wenn Niviadoma da nicht gesessen hätte zum Beispiel oder dieser Bulk an Fahrerinnen schon am Boden gewesen wäre, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Das ist schwer zu antizipieren, glaube ich. Es ist ja, also dieses Rennen ist so wahnsinnig alt, es ist ja nicht so, dass diese Stelle gefürchtet ist, dafür, dass da jedes Jahr Stürze passieren. Deshalb schwierig zu beurteilen. Wie siehst du es? Hätte man da noch was anders machen können oder ist das einfach wirklich maximal unglücklich gelaufen?
Ja, wird in so einer Situation hinterher natürlich immer die Frage sein und immer wieder gibt es ja auch bei den verschiedensten Rennen das, ne, dass an solchen Stellen, an solchen Kurven mit Leitplanken dann Fahrer und Fahrerinnen unter der Leitplanke durch, über die Leitplanke drüber stürzen und jedes Mal, auch wenn es so einen haarscharfen Moment gibt, wo es am Ende gut ausgeht, frage ich mich, hätte man da nicht auch irgendwelche Polster vorbereiten können? Andererseits, ne, du sprichst es auch an, in all den Jahren, die dort Rennen gefahren wurden, ging es immer gut, ne? Von daher versteht man, dass man das vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt und auf die leichte Schulter genommen hat. Grundsätzlich würde ich mir schon auch wünschen, dass solche Kurven einfach grundsätzlich, auch wenn noch nie dort irgendwas passiert ist, besser gesichert werden. Einfach, weil, ja, man sieht es, ne? Wenn es dann schief geht, dann geht es eben so richtig schief im schlimmsten Fall.
Vor allem halt im Finale, wo dann schon ordentlich Druck drauf ist. Die Cipressa ist nun mal einer der Schlüsselmomente im Rennen. Von daher, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man da gerade in angesichts des Sturzes in diesem Jahr, nächstes Jahr reagieren wird. Man kann darauf achten, ob die Kurve da anders abgesichert ist. Wir gehen zurück ins Rennen. Wir haben noch ungefähr 15,8 Kilometer auf der Uhr. Stand da. Ach, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Richtig schöne Szene war Kim LeCourt und ihre Teamkollegin von AG Insurance, die sich da wirklich herzallerliebst, kann man fast sagen, um Kajia Niviadoma gekümmert haben und dadurch auch ihr eigenes Rennen geopfert haben. Vielleicht wäre es Kim LeCourt nochmal gelungen, unter viel Krafteinsatz irgendwie ins Feld zu kommen. Hat sie nicht interessiert, hat sich hier gekümmert um Niviadoma. Richtig schöne Szene. Erinnert so ein bisschen an Romain Bardet, der da bei Liège war es, glaube ich, vor ein paar Jahren, mal Julien Alaphilippe nach seinem schweren Sturz dort versorgt hat. Schöne Szene, kann mir vorstellen, dass es da noch irgendeine Art Fairplay-Auszeichnung geben wird im Laufe des Jahres. Wollte ich nicht unkommentiert lassen. Wir wollen aber jetzt zurück ins Rennen. Blanka Wasch hat sich nämlich vors Feld gespannt. Die fährt für SD Works und damit auch für Lorena Wiebes und Lotte Kopecky. Elisa Balsamo ist auch da und deshalb hilft auch Lidl Trek, denn für die ist die Situation natürlich ganz spannend. Neuen ist aber weiterhin vorne und versucht das Rennen für Wismar offensiv zu gestalten. Die sind auch dabei, das zweite oder den zweiten Teil des Feldes zurückzubringen. Das gelingt auch und dann geht's in den Poggio. Blanka Wasch hat fertig. Und jetzt übernimmt Movistar und auch Lidl Trek. Die versuchen hier zu kontrollieren. Aber es kommt, wie es kommen muss. 6,5 Kilometer von dem Ziel attackiert Puk Pieterse für Alpecin und versucht hier eine Selektion herbeizuführen. Das gelingt auch. Noemi Rück und Lotte Kopecky sind dran. Lorena Wiebes, ganz interessant, die funkt hinten. Das sah so aus, als ob sie gesagt hat, Lotte, fahr, ich habe hier hinten alles im Griff. Ich fühle mich noch gut. Wenn es zusammenläuft, bin ich da. Aber lass mich hier zurück und versuch dein Glück. Und das tut sie. Es bildet sich eine starke Gruppe vorne mit Vlodacek und Gasparini noch für UAE und dann eben Pieterse, Rüg und Kopecky. Am Ende der Abfahrt wird kurz gezögert und gefunkt. Das fand ich ganz interessant. Also für mich war es da so, dass ich kurz dachte, was macht denn UAE jetzt? Was zum Teufel? Fahrt doch. Habe ich das Zögern nicht verstanden. Wie war es bei dir? Da haben sie das Rennen fast komplett hergeschenkt, weil aus dem Feld, da hätte ich jetzt nichts erwartet von denen.
Ja, hat man ja immer mal wieder so Momente, ne, dass da plötzlich noch irgendwelche Fragen aufkommen bei Fahrern, bei Fahrerinnen und so aus dem TV hat man den Eindruck, es ist doch total klar, was jetzt passieren muss, ne? Da denke ich mir immer, was haben wir jetzt nicht mitbekommen hinter den Bildschirmen, was jetzt da auf der Strecke irgendwie passiert sein muss, denn die Fahrerinnen und Fahrer, die sind ja eigentlich im Rennen genug und erfahren genug, um zu wissen, wann sie jetzt einfach gehen müssen und wann nicht. Also ja, spannend, was da auf jeden Fall los war.
Ja, vielleicht war es so ein bisschen eine Situation, dass Vlodacek gesagt hat, lass uns abwechselnd attackieren. Im Sprint haben wir keine Chance gegen Kopecky und auch nicht gegen Noemi Rueck. Dass Gasparini gesagt hat, doch, ich fühle mich gut, lass mal sprinten. Spann dich mich hier mal vor die Gruppe, und dass dadurch so ein bisschen ein Zögern war, weil es nun mal zwei Möglichkeiten gibt. Vielleicht wäre dieses abwechselnd attackieren sogar die bessere Option aus UAE-Sicht gewesen. Auf der anderen Seite, wenn Vlodacek hier nicht fährt, werden sie auch eingeholt und dann ist am Ende vielleicht sogar gar kein Ergebnis drin. Das wäre so meine Theorie dazu. Am Ende der Abfahrt, wie gesagt, kurz gezögert. Vlodacek fährt dann aber. Und dahinter sieht man in der Verfolgergruppe, hat sich FDJ vor das Feld gespannt. Die versuchen hier, das wieder zusammenzuführen für Ellie Wollaston. Am Ende ist es aber Lotte Kopecky, die vorne souverän zum Sieg sprintet. Dann ist es Noemi Rueck, Gasparini und Puk Pieterse. UAE, wir haben es gerade schon gesagt, hätten ihre Karten vielleicht ein bisschen besser spielen können, aber am Ende ein wahnsinnig souveräner Sieg von Team SD Works, die jetzt hier die zweite Austragung in Folge gewinnen, quasi seit der Neuauflage von Milano Sanremo mit Wiebes und Kopecky, zwei Siegerinnen von SD Works, und die haben das, würde ich sagen, im Gegensatz zu UAE wahrscheinlich perfekt gespielt, oder?
Ja, klarer Fall von, ne, zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen, und du hast es gerade eben schon angesprochen, ne, wenn es tatsächlich dann am Ende auf den Sprint rausläuft, ist natürlich Lotte Kopecky mit die Favoritin in der Gruppe, und von daher gut, wenn du eine Lotte Kopecky dann vorne drin hast, ne, gut, dass sie sich da gehalten hat, und einfach auch, ja, starker Sprint am Ende. Hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht, das zu sehen, wie sie da am Ende das nochmal gefightet haben. War wieder so ein Fall, wo man im ersten Moment dachte, oh, das könnte hier richtig, richtig knapp werden. Sehr, sehr spannendes Duell.
Und was sagst du zu Kopecky generell? Da waren wir ja so beide ein bisschen skeptisch, was ihre Form anbelangt. Hat jetzt unter der Woche schon, ich glaube, bei Nockere Kurse gezeigt, dass die Form eigentlich da ist. Bei Omloop hatte sie den doofen Defekt. Danach hatte ich ja auch so ein bisschen hier und da noch meine Zweifel, aber die hat sie jetzt ausgeräumt. Das war schon verdammt routiniert, und da können wir uns auf die Klassiker freuen, oder?
Ja, definitiv. Also das hat sie jetzt bewiesen. Die Form ist auf jeden Fall da. Solange sie kein Pannenpech hat, kann man sich da wirklich auf große Leistungen freuen.
Wie schätzt du den Plan von Lidl Trek ein? Die haben es irgendwie versucht, am Poggio und schon an der Cipressa irgendwie langsam zu kontrollieren. Aber eigentlich ist das ja keine Taktik, mit der man Lorena Wiebes irgendwie gefährden kann. Und das sollte ja eigentlich das Ziel sein, wenn man Elisa Balsamo dabei hat. Denn im Sprint, das haben wir auch am Ende gesehen, hat Elisa Balsamo eigentlich keine Chance. Irgendwie etwas wunderlich, dass man es doch bei den Frauen immer wieder sieht, dass man sich auf einen Sprint einlässt mit Lorena Wiebes, und die hat am Ende souverän den Sprint der Verfolgerin gewonnen. So ganz verstanden habe ich nicht, was Lidl Trek da versucht hat, und auch, ja, FDJ zum Teil auch. Die hatten jetzt natürlich Demi Wollering nicht dabei, aber so ein bisschen komisch ist es dann doch immer wieder, oder?
Ja, definitiv, ne? Letztendlich, man steckt als Zuschauer nicht so richtig drin. Ich kann das einfach mal zurückwerfen. Was hättest du anders gemacht? Wie hättest du Elisa Balsamo in die richtige Position gebracht?
Vielleicht ist Elisa Balsamo dann einfach nicht die richtige Karte, um sie in so einem Finale zu spielen, sondern man muss dann eben versuchen, in die Offensive zu gehen, vielleicht eben in so eine Gruppe mitzuspringen. Ich glaube, der Plan A, Elisa Balsamo, ist einfach nicht der, den du am Ende spielen möchtest. Ich glaube, da hat man Fahrerinnen, die da vielleicht besser geeignet wären in den Reihen. Weiß ich jetzt nicht, ob was da die Hintergedanken auch gewesen sein mögen. Elisa Balsamo, wie gesagt, ist ja durchaus eine Top 5, Top 3, weiß ich nicht mehr aktuell, aber auf jeden Fall eine Top 5 Sprinterin in der auf der Welt. Dementsprechend kann ich den Gedankengang verstehen. Mit dem Win-Szenario hätte es ja auch ein Massensprint sein können. Aber wie gesagt, Lorena Wiebes gerade beizukommen, eher schwierig. Und von daher habe ich es nicht so ganz nachvollziehen können, warum man da so passiv fährt. Das passiert ja dann doch immer wieder, dass sich die Teams einlassen auf den Sprint. Und außer Charlotte Kohl hat es, glaube ich, in den letzten Jahren keine geschafft, irgendwie da Lorena Wiebes Frau zu werden, um das mal gendergerecht auszusprechen. Und von daher, etwas verwunderlich. Positiv hervorzuheben möchte ich noch Charlotte Kohl. Die ist ja gewechselt, hat jetzt ihren ersten Sieg ja letzte Woche gefeiert und wurde jetzt hier Neunte. Das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Für Phoenix war es am Ende ein gutes Rennen. Puk Pieterse auf 4, Charlotte Kohl auf 9. Da ist jetzt das Podium oder der Sieg nicht bei rausgesprungen. Aber auch da kann man sagen, für die Klassiker, wenn Charlotte Kohl da so gut über die Wellen kommt, könnte sie da auch für den ein oder anderen mittelschweren Klassiker, ich denke da zum Beispiel an Gent-Wevelgem, doch eine gute Option sein, oder?
Ja, und natürlich auch gut, wenn man eben so eine Doppelspitze fahren kann, ne, um dann, wie wir das jetzt auch gesehen haben, verschiedene Szenarien abzudecken, ne, dass man irgendwie eine vorausschickt, die in die Gruppe geht und dann, falls es wieder zusammenläuft, noch eine andere starke Option in der Hinterhand hat, ist natürlich taktisch sehr, sehr gelegen, wenn man da so mit mehreren Karten pokern kann.
So sieht's aus. Also, Lotte Kopecky gewinnt Milano Sanremo den ersten Monumentsklassiker der Saison vor Noemi Rüke, Eleonora Gasperini, Puk Pieterse und Dominika Vlodacek. Lorena Wiebes war 6., Ellie Wollaston 7., Elisa Balsamo 8., Charlotte Kohl 9. und Chiara Consonni rundet die Top 10 ab. Einige Italienerinnen da in den Top 10, das wird das heimische Publikum auch glücklich stimmen. Glücklich stimmen tun mich auch, dass wir nach einer kurzen Pause über das Männerrennen sprechen werden, denn auch da gibt es einiges zu diskutieren und analysieren und das werden wir gleich tun. Bleibt dran. Zurück zu Radio Tour, eurem Radsport-Talk mit Lukas und Ben. Und wir sind mittendrin in dem Rückblick auf Milano Sanremo, was am Samstag stattgefunden hat. Das Frauenrennen wurde schon ausführlich besprochen und analysiert. Wir wechseln zu den Männern. Da hat man ja immer die Freude, je nachdem, wie nerdig man unterwegs ist, sich das ganze Rennen von Start bis Ziel anzuschauen. Ich habe es zumindest laufen gehabt über die meiste Zeit, bis dann das Frauenrennen startete und dann mir natürlich das Finale angeschaut. Die erste, ja, schlechte Nachricht, die ereilte die Fans von Tadej Pogacar schon früh im Rennen. Jan Christen, der stürzte, hat sich das Schlüsselbein gebrochen, schon 200 Kilometer vor dem Ziel. Ja, es sind 300 Kilometer Radrennen. Auch ich bin davon jedes Jahr aufs Neue überrascht, warum man sich das antut. Weniger überraschend war, dass Sylvain Didier im Feld das Tempo gemacht hat für seinen Kapitän Mathieu van der Poel. Der wurde dann abgelöst von Dom Novak für UAE Emirates. Fand ich zumindest schon mal gut zu sehen, dass die Teams hier UAE und Alpecin den Vortritt gelassen haben, ihre Helfer da vors Feld zu spannen. Ein Ineos-Sturz, der sorgte dann erstmals für ein bisschen Dynamik. Michael Kwiatkowski, den hat es da heftig erwischt, hat da so einen Poller mitgenommen und sein halbes Team gleich mit. Kwiatkowski war raus, Turner und Swift haben es zurück nach vorne geschafft und dann ging es in die Anfahrt auf die Cipressa über diese Capos, die drei Anstiege, die davor warten. Und dann ging es los mit Positionskämpfen im Feld. Und wir sahen etwas, das man so noch nicht so häufig gesehen hat. Ein Sturz, in den der Weltmeister Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, verwickelt war. Mathieu van der Poel wohl auch am Boden. Wout van Aert, genauso wie Biniam Gemay. Der schlechtestmögliche Moment, denn wir waren wirklich nicht mehr weit von der Cipressa entfernt. Und das Rennen war hier komplett auf den Kopf gestellt. Ich weiß nicht, ob du dir eine Wiederholung von diesem Sturz angesehen hast. Es sah sogar so aus, als ob Tadej Pogacar da so nicht ganz unschuldig war, schien sich da so ein bisschen an Søren Krogh Andersen aufgehangen zu haben. Wie hast du die Szene gesehen und was waren so deine Gedanken, als du auf einmal den doch ordentlich lidierten Tadej Pogacar am Boden saßt?
Ja, also grundsätzlich freue ich mich ja immer ein bisschen, wenn Tadej Pogacar ein Rennen mal nicht gewinnt. Andererseits der erste Gedanke, wenn er dann stürzt oder generell, wenn man einen Sturz ist, sieht, ist, dass man das natürlich keinem Fahrer gönnt. Und ja, wenn er jetzt am Ende nicht gewonnen hätte wegen dieses Sturzes, wäre das natürlich auch ja einfach nicht fair gewesen und da hätte man sich auch nicht wirklich drüber freuen können. Von daher schön, dass er es dann am Ende wieder auf die Beine geschafft hat. Unfassbar, dass er dann wieder da so rangekommen ist und ja, einfach auch krasse Aufnahmen, das dann hinterher zu sehen, ne, wie er da zum wiederholten Male tatsächlich ja, ne, im völlig zerfetzten Anzug auf dem Rad sitzt und weiter nach vorne prescht. Also großen Respekt an ihn da an der Stelle und ja, heftige Situation da, ne? Wie man sie dann da die ganzen großen Namen alle sieht, wie sie die Räder aufheben. Pogacar selber ja auch, der dann da völlig am Schalthebel rumhämmert, um das Fahrrad wieder einigermaßen fahrtüchtig zu machen, wo du denkst, meine Güte, guck doch erstmal, dass du irgendwie heile bist, aber nee, direkt aufs Rad und weiter vorgeprescht.
Genau, Mathieu van der Poel hat man nur so hinten im Ausschnitt gesehen, dass er auch scheinbar betroffen war. Und Wout van Aert, den hat es noch heftiger erwischt, denn der musste das Rad erstmal austauschen. Sein Teamkollege Jorgensen war schneller wieder auf dem Bein, aber der musste kurze Zeit später noch sein Rad tauschen. Also für Wismar alles andere als ideale Situation. UAE, ja, die hatten zwei Helfer da für Pogi, die ihn wieder nach vorne gebracht haben. Giulio Pellizzari und auch Biniam Gemay ebenfalls in der Gruppe. Und ja, ich habe es im ersten Moment auch nicht wirklich mitbekommen, dass auch Van der Poel gar nicht im Hauptfeld war. Der wurde dann, wie gesagt, auch wieder nach vorne gebracht. 28,1 Kilometer vor dem Ziel war er zurück und es dauerte noch ja fast anderthalb Kilometer länger, bis auch Tadej Pogacar wieder da war. Und der hatte dann Felix Großschartner zunächst und dann Brandon McNulty an seiner Seite, der ihn da durchs Feld manövriert hat. Sie waren schon unten in der Cipressa drin und ich habe gedacht, oh, das ist aber noch ein weiter Weg. Aber das Tempo war gar nicht so hoch und so hat es Tadej Pogacar tatsächlich innerhalb von einem Kilometer geschafft. Ich glaube, die Cipressa ist knapp 5-6 Kilometer lang, dort wieder an die Spitze zu kommen. Und da hat er dann Brandon McNulty, der sofort das Tempo anspannt. Also es war gar nicht so, dass sich Tadej Pogacar da ja kurz nochmal geschüttelt hat oder so, sondern er war sofort auf Zug. Kurze Zeit, nachdem er angekommen war an der Spitze, dann auch Isaac Del Toro, der sich vor Tadej Pogacar spannt, noch zwischen ihn und Brandon McNulty. Und dann haben wir gleich gesehen, jetzt ist Finale, denn Mathieu van der Poel, Thomas Pidcock, Philipp Ganna, alle am Rad des Weltmeisters. Und dann kam, was kommen musste, brutaler Leadout von Isaac Del Toro. Und irgendwie, wenn ich das nochmal Revue passieren lasse, wir haben ja darüber gesprochen in der letzten Folge, ja, kriegen die das mit dem Positioning hin? Ich habe das Gefühl, das war jetzt gar kein Thema, weil sie einfach gesagt haben, komm auf meinen Gepäckträger, wir bringen dich jetzt nach vorne. Und dann war er vorne. Und es war irgendwie am Ende, hat sich alles so gefügt, wie es sollte. Und vielleicht hat es sogar geholfen, dass Pogacar nur ein oder zwei Helfer dann hatte und er ganz klar wusste und alle ganz klar wussten, wir müssen jetzt nach vorne, es ist zu spät. Aber dann auch dieser Leadout von Isaac Del Toro, von dem da einen Sprint angefahren oder eine Attacke angefahren zu bekommen, das war beeindruckend, oder?
Ja, definitiv. Also was für eine Form der hat, das haben wir in den letzten Wochen gesehen und besprochen. Trotzdem, wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass eben die entscheidenden Männer aus dem letzten Jahr fehlen. Dann war Jan Christen so früh gestürzt. Also von daher krass, dann in der Situation so umschalten zu können, dass man quasi ja das restliche verbleibende Team aufreibt, um ihn dann zur rechten Zeit an den rechten Ort zu bringen, dass er dann nur mit Isaac Del Toro da völlig bescheuert diesen Berg hochballert. Ja, kann man nichts anderes sagen als großen Respekt nach so vielen Steinen, die ihm da in den Weg gelegt waren, trotzdem noch sich dann da so durchzubeißen und dann eben ja so eine Leistung dann zu bringen.
Ja, 2,9 Kilometer waren das noch bis oben, als die Attacke gefahren wurde. Und ja, Pogi geht dann, wie erwartet, war an der Cipressa. Er hat ja auch im Vorfeld viel trainiert, wohl mit Moppets, die ihn da den Berg dutzende Male hochgefahren haben und auch den Poggio. Ja, man muss sagen, Del Toro hier wahrscheinlich nicht viel langsamer, als es die Moppets in der Vorbereitung waren. Nur Thomas Pidcock und Mathieu van der Poel waren noch am Rad und da hinten ein Riesenloch. Warst du überrascht davon, dass tatsächlich das Rennen oder die Situation sich erstmal erledigt hatte in dieser, ja, mit dieser ersten Attacke, dass da doch nur diese beiden mitkamen? Oder war das vielleicht mit Hinblick auf den Gegenwind, der ja auch auf dem Stück zwischen Cipressa und Poggio war, vielleicht sogar eine taktische Entscheidung, dass man sich dachte, lass sie sich mal verausgaben, vielleicht kommen wir sogar nochmal zurück?
Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Also meine Intuition, meine Reaktion wäre gewesen, man sieht ihn gehen, man muss alles geben, um dran zu bleiben, weil ob Wind oder nicht, man hat gesehen, Tadej Pogacar, wenn er einmal weg ist, dann kommt der ungern nochmal zurück, außer er hat sich völlig verausgabt. Letztendlich wenig überraschend, dass da nicht viele mitgehen können. gerade nach dem heftigen Sturz, so ein Filippo Ganna nach der Leistung im letzten Jahr. Hätte ich vielleicht noch gehofft, dass er dann da nicht sofort mitgehen kann, aber wie im letzten Jahr, ne, dass er da so den Dieselmotor anschmeißt und dann da in seinem Tempo dann hinterher zuckelt, bis er sich wieder rankämpft. Aber ja, du hattest es, glaube ich, letzte Woche schon so ein bisschen vermutet. Vielleicht hat er dieses Jahr nicht die unfassbare Form, um da nochmal so eine Leistung zu bringen, ne?
So sieht's aus. In der Verfolgergruppe Lidl Trek, die hinterherfahren, und zwar für niemand geringer als Mats Pedersen. Jonathan Milan, der sollte ja ausfallen, und dann kündigte sich unter der Woche auf einmal an, dass der Ex-Weltmeister scheinbar eine Wunderheilung durchgemacht hat, denn die ganze Klassikersaison schien in Gefahr. Jetzt war er wieder da und hat ja mit seinem Team dann gleich das Rennen bereichert. Wie froh bist du, dass wir jetzt vielleicht Mats Pedersen noch so als Dark Horse für die kommende Klassikersaison mit aufnehmen können?
Ja, ich gucke mir Mats Pedersen immer sehr, sehr gerne an. Also auch wenn es nicht immer die sinnvollsten Entscheidungen trifft, sind, die er trifft in Rennen. Ne? Man hat so das Gefühl, der kloppt gerne drauf und der macht gerne irgendwie so sein Ding. Und es ist immer spannend, auf jeden Fall, wenn er in einem Rennen dabei ist und dann Akzente setzen kann. Von daher sehr froh war er doch tatsächlich, wie du sagst, sehr ungewiss. Dann hat er, glaube ich, das Handgelenk gebrochen unter anderem. Von daher nach 6 Wochen Pause dann wieder so mit dabei zu sein, ja, großen Respekt und kann man definitiv irgendwie auf die kommenden Wochen dann sich freuen.
Ja, und es bringt halt nochmal ein weiteres Team mit in die Verlosung mit Lidl Trek, was dann eben auch einen legitimen Contender hat. Das eigentlich auch immer nicht so schlecht. Je mehr Teams hier Lust haben, um den Sieg mitzufahren, desto besser ja eigentlich. Vorne haben alle Lust, mit auf den Sieg zu fahren. Erstmal fährt Mathieu van der Poel nicht mit durch die Führung in der Spitzengruppe. Thomas Pidcock lässt sich da recht schnell hinreißen, mit durch die Führung zu gehen. Mathieu van der Poel sieht zumindest am Anstieg noch richtig stark aus. Sobald es dann aber ins Flache geht, scheint er auch mit Schmerzen zu tun zu haben. Man hat dann im Ziel auch gesehen, warum. Die Hand ganz schön lidiert, hat da auch schon versucht, die irgendwie zu entlasten in der Anfahrt auf dem Poggio. Aber das hilft nichts, denn sobald sie in den Poggio gehen, muss Mathieu van der Poel abreißen lassen. Und man sieht auch, dass der Wind hier durchaus dem Führungstrio nicht so richtig wohlgesonnen ist. Nur 10 Sekunden haben sie dieses Jahr an Fuße des letzten Anstiegs des Rennens. Das war meines Empfindens nach letztes Jahr deutlich mehr. Da wirkte das Rennen schon deutlich mehr entschieden. Hier war es nochmal spannend. Tadej Pogacar, der versucht natürlich sofort am Poggio in die Offensive zu gehen, versucht es immer wieder. Mathieu wird da los. Thomas Pidcock nicht. Der sah auch shredded aus, also wirklich in absoluter Topform. Und ich glaube, da muss man auch mal hervorheben, man war so ein bisschen skeptisch, ja, Tom Pidcock wechselt zu Q365 von Ineos, diesem ehemaligen Superteam, weg zu einem Pro-Conti-Team, aber der Schritt hat dem richtig, richtig gut getan. Erst diese wirklich starke Vuelta im letzten Jahr, jetzt hier der Einzige, der Tadej Pogacar folgen kann. Das macht richtig Spaß und den hatten wir beide so gar nicht auf dem Schirm jetzt für Milano Sanremo, zu Unrecht, würde ich sagen, hinten raus.
Ja, definitiv. Und dabei hatte er das ja so ähnlich schon letztes Jahr bei Strade gezeigt, ne? Dass er, wenn es drauf ankommt, kann er da sein. Und ja, wie du das sagst, ne, als der Wechsel bekannt gegeben wurde, hatte ich das auch definitiv gesehen als ein, naja gut, ne, Tom Pidcock. Man hatte ihn gehandelt als, vielleicht kann er auch mal die Tour holen, aber das scheint sich damit gegeben zu haben und jetzt macht er noch ein paar Jahre da irgendwie bei Q365 und dann war es das vielleicht auch schon. Aber im Gegenteil, ne, der hat nochmal richtig aufgedreht das Team auch zeigt sich immer wieder von sehr guter Seite. Also durchaus eine Bereicherung und sehr cool, ihn dann auch gerade jetzt dann nochmal in solchen Rennen zu sehen. Unfassbar starke Leistung, auch wenn man ihn irgendwie manchmal so versucht, ein bisschen abzuschreiben. Der Mann kann Fahrrad fahren, wenn es drauf ankommt.
Fahrradfahren kann er vor allem richtig gut. Deshalb war ich ein bisschen enttäuscht, dass er nicht in den Poggio rein attackiert hat und versucht hat, da Tadej noch ein bisschen mehr unter Druck zu setzen, sage ich mal. Das hätte ich mir vielleicht so ein bisschen gewünscht, dass er da noch mal was versucht. Denn wenn einer abfahren kann, dann Tom Pidcock. Und man hat auch gesehen, dass Poggi doch hin und wieder mal kleine Fehler macht, wenn er so richtig unter Druck gesetzt wird. Das haben wir auch letztes Jahr bei der Strade gesehen. Das haben wir auch schon in Roubaix gesehen letztes Jahr. Das ist so gefühlt so das Einzige, wo er dann doch immer mal wieder zu erwischen ist. Ja, vielleicht hat Tom Pidcock auch gedacht, sich auf seinen Sprint verlassen. Ob sich das auszahlt, weiß ich nicht. Wir sehen auf jeden Fall, dass auch Mathieu sich knapp noch in die Abfahrt rettet vor dem Feld, wird dann aber in der Abfahrt geschluckt. Und ja, dann sehen wir 24 Sekunden Vorsprung. Eigentlich komfortabel für die beiden da vorne, aber auch nicht zu komfortabel. Wir sehen dann nämlich im Shot, als sie schon auf der Zielgeraden sind, dass auch Wout van Aert nochmal attackiert hat aus dem Feld. Der hat es also auch zurückgeschafft sich nochmal wirklich von seiner stärksten Seite gezeigt. Bora fährt da hinten nach. Die versuchen das noch irgendwie zu retten, aber Poggi, der zieht den Sprint von vorne an. Tom Pidcock versucht es erst rechts vorbei, da ist die Tür zu, dann links vorbei und dann ist es wirklich von vorne, sah es richtig knapp aus. Am Ende war es ungefähr eine halbe Radlänge für Tadej Pogačar, der es nicht glauben konnte und hier Historisches schafft. Nach diesem Sturz, nach dieser Aufholjagd zur Cipressa hin, denn der Zeitpunkt, ich habe es gesagt, der hätte nicht schlechter sein können für diesen Sturz, gewinnt er tatsächlich Milano Sanremo. Wir haben es beide nicht geglaubt in der letzten Woche, aber wenn einer es schafft, auf dem Pogi-Way Possible dieses Rennen zu gewinnen, dann ist es Tadej Pogačar. Ich hätte mich für Tom Pidcock gefreut, allein um diese Serie von Monumentsiegen von Mathieu van der Poel und Tadej Pogačar zu durchbrechen. Aber ich glaube, bei diesen Bildern, bei diesem wirklich hochklassigen Finale haben wir uns beide auch ein bisschen für Pogi gefreut.
Ja, definitiv. Also da kann man tatsächlich nicht anders. Ich habe es gesagt, ich freue mich jedes Mal so ein kleines bisschen, auch wenn er dann doch am Ende es nicht schafft, ne? Aber ja, Respekt nach all den Strapazen und nach all den Dingen, die nicht nach Plan liefen für ihn und das Team, dass er sich diesen Sieg dann holt und letztendlich, ne, dann da am Ende diesen Sprint zuzumachen. Und insgesamt, es war einfach bis zur letzten Sekunde unfassbar unterhaltsam als Rennen. Mich hat es vor allem aber auch gefreut, denn auch den hatten wir ja so ein bisschen abgeschrieben letzte Woche, das Wort von Art da nochmal am Ende so richtig was gezeigt hat. Der kam ja tatsächlich nochmal fast gefährlich nah ran an die beiden.
Und vor allem rettet er sich auch noch vor dem Feld, wird tatsächlich Dritter am Ende. Ich weiß gar nicht, ich glaube, seine Leistung kann man gar nicht hoch genug einschätzen, denn wir haben es angesprochen, der war noch hinter der Gruppe von Tadej Pogačar, als es in die Cipressa geht und hat dann noch am Ende die Energie, um hier eine späte Attacke zu setzen, in den ja nicht ganz dankbaren Wind auf der Zielgeraden und Dritter zu werden. Auch das wirklich Hut ab. Wout van Aert, vielleicht ist es diese kämpferische Leistung, die er hier gezeigt hat, die ihn so ein bisschen beflügelt. Denn wir wünschen uns nichts mehr, als dass auch Wout van Aert kompetitiv Radrennen fahren kann in den nächsten Wochen. Je mehr, desto besser da vorne. Mathieu van der Poel, ich glaube, um den müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Der wird trotzdem Achter am Ende. Ich glaube, wie gesagt, mit der schmerzenden Hand, das wird ihm wahrscheinlich am Ende ein bisschen was gekostet haben. Aber das war ein richtig gutes Radrennen. Tadej Pogačar soll wohl zu Tom Pidcock gesagt haben, es reicht jetzt mit Milano Sanremo. Ich habe das Ding abgehakt. Glaubst du ihm das? Oder wird es ihn vielleicht irgendwann im Winter wieder kitzeln, wenn er daran denkt, naja, zweimal hintereinander hat jetzt auch noch nicht so viele Leute Milano Sanremo gewonnen. Ich muss doch nochmal hin.
Ja, wir haben drüber gesprochen, es ist eigentlich ein Rennen, das ihm nicht liegen sollte. Er hat es versucht und bis dieses Jahr hat es noch nicht geklappt. Von daher verstehe ich schon, dass er dann jetzt im ersten Moment, wenn so diese Last abfällt von ich wollte dieses Rennen unbedingt gewinnen und habe es geschafft, dass er dann sagt, gut, Haken drunter, fertig. Es würde mich nicht wundern, wenn er dann nächstes Jahr doch entscheidet, ach komm, wie schlimm soll es schon werden? Ich habe es schon mal gewonnen, der Druck ist weg, man versucht es vielleicht doch nochmal. Andererseits, ich glaube, wir beide wären auch nicht traurig drum, wenn dann andere vielleicht mal um den Sieg fahren können.
Ja, man muss sagen, ich bin ja auch so ein bisschen Pogi-müde, aber die Alternative bei so einem Rennen könnte sein, dass Mathieu van der Poel eben alles dominiert. Ob das dann das bessere Szenario ist, das weiß ich nicht. Ich bin froh für ihn. Ich gönne es ihm. Ich glaube, wir beide haben auf jeden Fall Hochachtung vor diesem vor diesem Radprofi. Ich glaube, wir werden uns, wenn er seine Karriere beendet, erst bewusst, was für eine einzigartige Laufbahn wir hier erleben dürfen. Ich schließe es nicht aus, dass Tadej Pogacar in 3 Wochen bis Paris-Roubaix, dass es ihm da gelingt, tatsächlich den Fünferpack voll zu machen. Und ich habe es auch im Vorgespräch gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn er sogar den Clean Sweep in diesem Jahr schafft. Wir haben auch die Frage bekommen, das passt gut zu dem Thema. Glaubst du, dass er bei Flandern ein bisschen rausnimmt, um alles auf Roubaix zu legen? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil 5 Monumente in einem Jahr zu gewinnen, wahrscheinlich, wenn der Sanremo nicht mehr fahren wird, wenn nicht jetzt, wann dann? Glaubst du daran oder wird er jetzt wirklich all in gehen, hier die nächste Geschichte zu schreiben?
Nun, nachdem es Roubaix letztes Jahr, nachdem das so nicht geklappt hat, kann ich mir durchaus bei einem anderen Fahrer vorstellen, dass der dann mal rausnimmt und sich schont für eben das größere, wichtigere Rennen für ihn. Bei Tadej kann ich es mir nicht vorstellen. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wenn der ein Rennen fährt, dann fährt er das mit, um alles zu geben und zu gewinnen. Von daher, ja, ich glaube auch, der wird alles geben, der wird nicht rausnehmen. Und am Ende wird es wahrscheinlich doch reichen, wenn nicht irgendwie Mathieu van der Poel dann doch einfach zeigt, dass das Paris-Roubaix sein Rennen ist, wird es Tadej Pogacar gelingen, auch wenn er vorher sich nicht geschont hat.
Ja, das denke ich auch. Und er ist ja jetzt auch noch, hat noch nicht so viele harte Radrennen in den Knochen. Die Strade hat er beeindruckend gewonnen. Jetzt gewinnt er ja mit ordentlich Adrenalin im Körper. Milano Sanremo, Tom Pidcock, wie gesagt, starker Zweiter. Wout van Aert, den haben wir auch gelobt. Dritter. Mats Pedersen tatsächlich Vierter bei seinem Comeback. Das finde ich ebenfalls sehr beeindruckend. Da hoffe ich, dass ihm die nächsten Wochen auch gerade in Richtung Flandern und vor allem Roubaix wohlgesonnen sind und wir ihn dann da in guter Verfassung sehen. Corbin Strong, Fünfter. Stronges Ergebnis, um hier mal einen schlechten Wortwitz auf den Sonntagabend einzubringen.
Er lag auch mir stark auf der Zunge.
Ja, sehr gut. Andrea Vendrame, auch der beeindruckende Leistung in den letzten Wochen, schwebt so ein bisschen unterm Radar. Auch einer, den wir für hügelige Rennen auf dem Radar haben sollten, wird Sechster. Jasper Stuyven nach seinem Wechsel zu Sudal Quickstep, auch in guter Klassikerverfassung. Siebter, hat das Rennen ja schon mal gewonnen, zeigt sich hier wieder stark. Dann Van der Poel, Trentin auf der 9 für Tudor Pro Cycling und Zambanini auf 10, ebenfalls ein interessanter Fahrer für die Zukunft. Ich denke, damit ist auch das Männerrennen allumfassend besprochen und analysiert. Schreibt uns gerne mal eure Meinungen in die Kommentare oder auf den Plattformen eurer Wahl. Wir diskutieren da sehr gerne mit euch, was ihr meint. Wie ist dieses Rennen einzuschätzen? Ich habe vieles dazu gelesen. Ihr seid super aktiv. Ich habe jetzt versucht, die Fragen immer schon so ein bisschen einzubauen in unser Gespräch. Macht da gerne weiter mit. Das freut uns sehr, dass wir euch hier mit in den Austausch reinnehmen können. Und ja, es gab noch einige weitere Rennen und Themen. Die werden wir jetzt gleich dann im letzten Block dieses Podcasts noch ausführlich diskutieren und besprechen. Bleibt dran, bis gleich.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht, Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Ihr seid immer noch bei Radio Tour, dem Radsport-Talk hier bei meinsportpodcast.de mit Bent und Lukas, die euch durch die Radsportwoche führen und euch alles zu nahelegen, was ihr so verpasst haben könntet. Und da gab es noch einige andere Rennen, die gibt's heute im Schnelldurchlauf. Milano-Torino wurde ausgetragen, das älteste Rennen tatsächlich, was der Radsport aktuell zu bieten hat, das älteste Eintagesrennen. Dieses Jahr wieder in der Bergaustragung am Tocchino bei Turin und dort ging es zur Sache. Wir haben einige Attacken gesehen. Der ja, mit Favoriten um größere Rennen. Primoz Roglic war dabei, Kian Uijtebroeks wieder da, Giulio Pellizzari ebenfalls, Tobias Haaland, Johannessen einer der Top-Favorite, aber da hat sich angedeutet, dass Tom Pidcock in Form war. Für Milan Sanremo gewann das Rennen durch eine Attacke 500 Meter vor dem Ziel und wurde dort dann nicht mehr eingeholt von Tobias Haaland, Johannessen, der Zweiter wurde, Primoz Roglic Dritter, also richtig stark von Tom Pidcock, der hier dieses schwere Eintagesrennen gewann und gezeigt hat, dass er diese Transition richtig gut verkraftet vom ja reinen Klassiker-Sprinter zum Gesamtwertungsfahrer, die wir ja bei der Vuelta schon gesehen haben und die wir auch gerade besprochen haben. Lockere Kurse wurde ebenfalls ausgetragen, ein 1-Punkt-Pro-Rennen bei Männern und Frauen. Hier Jasper Philipsen am Ende der Stärkste, da geht es in den letzten Jahren eigentlich immer so ein Kopfsteinpflaster-Sprint den Berg hoch, der ist allerdings nicht sicher genug eingestuft worden. Deshalb diesmal einfach nur ein Bergaufsprint. Der war sehr unterhaltsam zu sehen, denn Alex Segert hatte sich gelöst, 13 Kilometer vor dem Ziel, wurde dann aber ganz kurz vor dem Ziel noch gestellt. Philipsen, wie gesagt, hier der Stärkste und der hatte ein bisschen 20 Kilometer vor dem Ziel oder so seinen Schuh gewechselt zu einem silbernen Schuh, der Glücksschuh. Achtet mal darauf, ob das vielleicht noch öfter vorkommt. Bei den Frauen ebenfalls ein spannendes Rennen mit vielen Attacken im Finale, aber am Ende Lotte Kopecky die Stärkste. Auch hier hat sich angedeutet, wer für Milano Sanremo vielleicht ganz gut in Form sein könnte. Charlotte Kohl, auch die hatte ich hervorgehoben, die wurde Zweite. Und Lara Gillespie sah so ein bisschen aus, als hätte sie vielleicht ihre Kette im Sprint verloren und kam nicht ganz mit, wurde Dritte. Was mich ein bisschen gewundert hat, können wir mal beobachten, Fleur Moore ist eigentlich eine sehr talentierte junge Fahrerin. Bei Lidl Trek musste den Sprint für Emma Norsgaard anfahren. Habe ich nicht ganz verstanden. Die wurde am Ende Neunte, ein bisschen verschenkt in meinen Augen. Dann gab es den GP de Denain, die Mini-Ausgabe von Paris-Roubaix. Viele Pflasterstücke, das mag Arnaud Delis nicht. Der hatte nämlich, ich glaube, 3 oder 4 Defekte. Immer wenn er wieder dran war, stand er wieder am Straßenrand. Wirklich bitter. Und ja, gab hier richtig spannendes Radrennen, vor allem weil sich Perstrand Hagenes und Alex Segert gelöst hatten. Und die beiden können richtig treten. Und das haben sie auch gezeigt, denn sie waren die ganze Zeit knapp vor den Verfolgern und dem Feld. Über 30 Sekunden im Schnitt, aber sie kamen nicht mehr wirklich näher, die Verfolger. Und dann attackiert 10 Kilometer vor dem Ziel Perstrand Hagenes, löst sich von Segert, in der Verfolgergruppe auch Nils Polit, der versucht, dahinter wegzukommen. Und dann ganz kurioses Bild, Hagenes vorne und 10, 15 Meter dahinter, Alex Segert in Zeitfahrermanier, der war ja auch mal U23 Weltmeister, glaube ich, im Zeitfahren oder Europameister, habe ich jetzt nicht ganz korrekt im Kopf, aber ist auf jeden Fall ein herausragender Zeitfahrer und der hat sich die ganze Zeit so wahrscheinlich noch im restlichen Slipstream von Perstrand Hagenes gehalten, sah wirklich fantastisch aus, weil das war 8-9 Kilometer lang so. Die Verfolger wurden irgendwann eingeholt, Segert weiter einige Meter hinter Hagenes, dann gab es einen Sturz im Feld, hat vielleicht sogar geholfen für die beiden da vorne. Alpecin fuhr dann im Feld unter anderem für Henry Uhlig, der dabei war 2,5 Kilometer vor dem Ziel. Da saugt sich dann Alex Segert an den völlig fix und fertigen Perstrand Hagenes ran, zieht vorbei und lässt ihn chancenlos stehen. Da hat man gesehen, konnte sich wahrscheinlich in dem Rest von Witschatten noch ein bisschen schonen und belohnt sich dafür, dass er am Tag davor knapp vor dem Ziel eingeholt wurde. Richtig schöne Geschichte für Alex Segert. Ich liebe das ja, wenn so innerhalb von einer Woche so schöne Geschichten geschrieben werden. Mhm. Gewinnt hier vor Milan Menden, Anthony Turgis und Henry Uhlig. Dein Lieblingsbild, du hast es gesagt, hast du gesehen, da ist einem der Sattel abgeflogen. Das sieht man nicht so gerne eigentlich, oder?
Nee, und man sieht es tatsächlich erstaunlich häufig fast, ne? Also immer mal wieder hat man solche Bilder und ja klar, ne, auf so einem Kopfsteinpflasterstück ist es dann schwierig fürs Team von hinten mit dem Wagen irgendwie ranzukommen. Ein Ersatzsattel oder eine Ersatzsattelstütze hat natürlich keinen Helfer und kein anderes Fahrzeug. Bleibt nichts anderes übrig, als irgendwie möglichst lange aus dem Sattel zu bleiben. Man hat dann auch so diese Momente gesehen, wo er dann zwischendrin mal gemerkt hat, okay, es geht nicht die ganze Zeit jetzt stehen, versuche ich mal, vielleicht setze ich mich so ein bisschen ab. Nee, doch nicht. Ja, kann man nur Mitleid haben, ne? Aber natürlich sehr, sehr unterhaltsam beim Zugucken.
sieht's aus. Ich denke mal, er wird dann irgendwann auch, als das Materialfahrzeug da war, dann Ersatzrad bekommen haben. Aber trotzdem eine kuriose Szene. Wie gesagt, Segert am Ende der verdiente Sieger vor Menden Tugis. Und Henry Uhlig, der wirklich eine gute Saison fährt, freut mich für den jungen Deutschen. Dann war die Bredene Coxheide Classic am Freitag angesagt. Das ist ein klassisches Sprinterrennen mit Windgefahr. Es gab immer wieder so ein paar kleine Risse, aber so richtig Windkante wurde nicht gefahren. Am Ende gab es auch wieder eine starke Gruppe, die spät gestellt wurde. Und es waren die Unibet Rockets, die hier den Sieg für Grunewegen auf dem Silbertablett servierten. Es war der erste Punkt pro Sieg bei einem Eintagesrennen in der Teamgeschichte, wenn ich das richtig gesehen habe. Pascal Ackermann, guter Zweiter, Max Kanter, Fünfter, Pavel Bittner wurde Dritter. Wichtige Punkte auch für Picknick Post NL da im Abstiegskampf, wobei wir noch in Jahr 1 sind, da kann noch eine Menge passieren. Das gleiche Rennen gab es auch bei den Nachwuchsfahrern in der U23, heißt da Youngster Coast Challenge, wurde gewonnen von Boulet, der fährt im Nachwuchsteam von FDJ vor Chalet, der fährt bei Decathlon und Pavel Sumpik von Picknick Post NL. Paul Fietzke hier aus deutscher Sicht guter Sechster von den Red Bull Bora Hansgrohe. Rookies aus deutscher Sicht können wir auch nach Taiwan gucken, da hat Lukas Carstensen mal wieder einen Sieg eingefahren. Der fuhr ja lange bei Bike Aid und ist jetzt auch der Liebe wegen nach Asien gewechselt. Aber internationale Rennen gewinnen, das kann er weiterhin, hat, glaube ich, mittlerweile fast alle Kontinente einmal abgegrast, was so Siege in seiner Karriere angeht. Gewann die Schlussetappe da überzeugend. Lotto Intermarché hat hier richtig stark aufgetrumpft, sich ordentlich UCI-Punkte gesammelt, ist ein 2.1-Rennen und sie konnten hier zwei Etappen gewinnen mit Grisel und Fox, und Grisel gewann auch die Gesamtwertung. Dusan Rajovic kann man auch noch empfehlen, der hat zwei Etappen gewonnen und steht, glaube ich, mittlerweile bei 5 Siegen in diesem Jahr. Auch nicht so verkehrt. Und dann gab es heute den GP Montserrat, den hat auch wieder Grunewegen gewonnen. Der, würde ich sagen, könnt ihr euch das Finale auf jeden Fall guten Gewissens angucken, denn es gab eine starke Gruppe, die im Finale attackiert hatte, rund um Pascal Ackermann. Das sieht man auch nicht ganz so häufig bei einem Sprintrennen. Die wurden erst wirklich wenige Meter vor dem Ziel eingesammelt und Grunewegen musste da richtig zickzack fahren, um da um alle verbleibenden Ausreißer noch runden zu kommen. Gewinnt hier sein drittes Rennen in diesem Jahr, 80. Profisieg. Außerdem, nette Randnotiz, Tim Merlier ist zurück, wurde hier erstmal nur 18. Es lag aber, glaube ich, auch an den chaotischen Finale. Schöner Leadout von den Rose Rockets. Da bist du ja auch so ein bisschen wie ich interessierter Beobachter von diesem Team. Man kann sagen, auch hier hat sich der Wechsel von Dylan Groenewegen schon ausgezahlt, oder? Also 3 Siege von ihm jetzt schon. Ich glaube, mehr UCI-Punkte geholt als im gesamten letzten Jahr. Und wir haben 22. März. Das ist richtig gut.
Ja, ich wollte es ansprechen, so ein bisschen wie bei Tom Pidcock, ne? Dass einer von den großen Namen, der zu einem deutlich kleineren Team gewechselt ist, ja, und da nochmal so richtig aufblühen kann. Ne? Ich meine, klar, kommt auch drauf an, das Team muss natürlich die Rennen auch schlau wählen, wo du dann so einen Fahrer setzt. Ja, aber ist doch schön für den Groenewegen, dass er da nochmal ja, jetzt einige Erfolge einfahren kann, ne?
Auf jeden Fall. Und für das Team auch. Die wollen zur Tour de France so schnell wie es geht. Und diese automatischen Wildcards, die man ja bekommt, wenn man im Pro-Team-Ranking recht weit oben ist, die hat man jetzt also sich als Ziel gesetzt. Und da ist man auf einem guten Weg hin. Da würde ich gerne mal mit Marcel Kittel sprechen. Vielleicht kriegen wir den ja irgendwann mal in den Podcast, weil der ist ja der Sprintcoach des Teams. Und das ist ja ganz klar die Stärke hier. Gehen wir noch zu den letzten Rennen des Tages. Silvia Persico hat ein Tagesrennen in Italien gewonnen. UAE generell richtig stark bei diesen Rennen, die angeschlossen sind an die großen World Tour Rennen. Giro del Apennino hat sie gewonnen aus einer kleinen Spitzengruppe. Lonneke Uniken hat für Volker Wessels Midwest Cycling Classic gewonnen. Ich glaube, das ist quasi auch Montserrat für Frauen, hat nur einen anderen Namen. Und dann gab es noch die Klassiker Terres del Ebre schon am Samstag. Ein Tagesrennen in Spanien. Das hat José Manuel Díaz gewonnen. Für mich vor allem zu sehen, dass Movistar hier richtig bodenlos war. Die hatten Enric Mas und so dabei und haben es nicht in die Top 20 geschafft. Also das wirklich ein bisschen besorgniserregend. Da kann man nur hoffen, dass es in der nächsten Woche besser läuft für Movistar. Das also mein kleiner Monolog. ich bitte das zu entschuldigen, aber ich glaube, der Vollständigkeit halber immer ganz nett. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt es uns gerne, dann lösen wir das in Zukunft anders. Wir wollen noch über 2, 3 andere Themen sprechen und müssen mit einer Breaking News anfangen, lieber Bent. Wir haben heute vor der Aufnahme erfahren, dass es wohl das letzte Jahr der Karriere von Nairo Quintana sein wird. Welche Erinnerungen verbindest du mit dem kleinen, drahtigen Kolumbianer?
Ja, viele natürlich. Also mit einer der Radsportlegenden für mich irgendwie ja fast unvorstellbar, weil es so ein Name ist, der irgendwie ja fest verbunden ist mit, man schaut irgendwie Radsport, ne? Man schaut Tour de France, man schaut den Giro, man schaut die Vuelta und irgendwo im Laufe des Jahres taucht irgendwann spätestens Nairo Quintana auf und ja, auch einer, der einfach unfassbar Spaß macht, zuzuschauen, ne? Auch wie jetzt in den letzten Wochen immer wieder, ne? Bei Rennen aufgetaucht, wo du denkst, Nairo Quintana muss mittlerweile an die 100 sein, gefühlt, und ist, glaube ich, dieses Jahr trotzdem noch auf einige wirklich, wirklich starke Platzierungen schon gefahren und von daher ja, kann man hoffentlich dieses Jahr noch einiges sehen. Er hatte ja, glaube ich, so ein bisschen den Freifahrtschein bei Movistar, dass man ihm da so verbunden war im Team, dass quasi gesagt wurde, solange er möchte, kriegt er noch einen neuen Einjahresvertrag. Und schade, dass er das jetzt aufhören möchte einzulösen.
Genau, es gab ja zwischendurch dann mal so ein paar Kontroversen um ihn, weil er bei der Tour disqualifiziert wurde wegen einer Substanz, die gefunden wurde, die nicht antidopingmäßig verboten ist, aber eben dem Code of Conduct nicht gestattet ist, weshalb ihm der 6. Platz bei der Tour 2022 aberkannt wurde. Generell muss man sagen, das Kapitel Arkea, das war es vielleicht nicht unbedingt für Nairo Quintana. Ansonsten ja, kann man sagen, definitiv die Movistar-Dokus, auch mit ihm, Alejandro Valverde und Co., legendär, ich weiß nicht, wer sie gesehen hat, für einige Memes verantwortlich, aber vor allem muss man sagen, dass er ein sehr mutiger Fahrer war, einer, der das Rennen belebt hat, der aus irgendeinem Grund viel zu gut darin war, Windkanten zu fahren. Sollte man bei so einer kleinen Körpergröße gar nicht meinen. Aber irgendwie war er immer vorne dabei, wenn es darum ging. Hat mir immer Spaß gemacht. Ja, ist jetzt nicht mehr ganz konkurrenzfähig. War bei der Tour of Oman nochmal in den Top 10. Ja, er wird wahrscheinlich nicht mehr um die ganz großen Siege mitfahren. Vielleicht gelingt ihm ja nochmal ein Grand Tour-Etappensieg. Irgendwie wäre es schön. Würde man so einigen ja gönnen. Aber ja, er wird uns in guter Erinnerung bleiben. Giro 2014, Vuelta 2016 gewonnen. Tirreno hat er mal gewonnen. 3 Etappensiege bei der Tour de France. Also das Palmarès kann sich durchaus sehen lassen. 51 Profisiege bis hierher. Ich glaube, der wird ganz, ganz zufrieden sein und auch die Schäfchen im Trockenen haben. Was in der Heimat. Ich glaube, den werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch rund um Radrennen sehen. Sehr beliebter Fahrer, glaube ich. Dann gucken wir mal zu Lidl Trek. Die haben nämlich bekannt gegeben, dass sie ein U19-Team gründen werden oder schon gegründet haben quasi. Sie hatten ja schon ein U23-Team, was auch schon einige starke Fahrer hervorgebracht hat in den letzten Jahren. Söderqvist fällt mir da zum Beispiel ein. Oder auch Tim Thorn-Teutenberg ist, glaube ich, noch ein Jahr dort gefahren und jetzt World Tour Profi. Jetzt gründet man ein U19-Team in Zusammenarbeit mit dem Regionalteam oder der Regionalmannschaft aus Baden-Württemberg. Das können wir gerne auch nochmal weiter aufarbeiten, wenn euch das interessiert. Ich finde es ganz interessant. Es wurde auch festgelegt, dass es fix 13 Fahrer geben soll, 10 deutsche Fahrer, die eben aus dem Verband kommen und 3 internationale Plätze. Viele Sponsoren der World Tour Teams sollen auch dieses Projekt unterstützen. Das erste Rennen lese ich jetzt mal nicht vor, das kann ich nicht aussprechen, ist wohl aber in Frankreich und hat jetzt natürlich das Ziel, schon in der U19 Fahrer dann in der eigenen Struktur vorzubereiten. Das Team ist erstmal als Clubteam registriert, kann deshalb keine Rennen fahren, in denen auch die Nationalteams starten, ist von daher eher eine Erweiterung des Kalenders. An sich doch eigentlich eine ganz interessante Sache. Wir haben das jetzt bei Red Bull Boranskoe schon seit Jahren, dass sie mit Auto Eder da ein U19-Team haben. Würdest du sagen, das ist so jetzt der nächste Schritt, den wir in der Professionalisierung sehen werden, dass eben immer weiter und immer früher versucht wird, schon Talente in die eigene Struktur zu führen?
Ja, sieht definitiv so aus, ne? Und leuchtet natürlich irgendwo ein. Andererseits besteht natürlich auch die Gefahr, dass es so ein Wettrüsten auslöst, ne? Dass natürlich nur die Teams, die das entsprechende Budget auch haben, sowas sich leisten können und sowas machen können. Ja, und da muss man natürlich vorsichtig sein. Führt das dann dazu, dass es ein großes Ungleichgewicht unter den Teams gibt? Ein noch größeres, muss man wahrscheinlich fast sagen. Andererseits, ne, wenn alle diese Teams dann so viele junge Nachwuchsfahrer irgendwie fördern, die können natürlich und werden nicht alle dann bei den gleichen Teams ihr Leben lang bleiben. Ne? Das heißt, letztendlich ist es im Zweifel grundsätzlich eine Bereicherung für den Radsport allgemein. Was meinst du?
Ja, ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite ein nachvollziehbarer Schritt, auf jeden Fall. Es leuchtet mir auch, oder ich finde es sympathisch sogar, dass man da jetzt mit dem Regionalteam aus Baden-Württemberg zusammenarbeitet, dass man da eben bestehende Strukturen nimmt, sich jetzt hier klar der Förderung auch eines Marktes verschreibt und nicht wild zusammenkauft, sondern hier scheinbar wirklich was für den deutschen Radsport, so wirkt es auf mich auf jeden Fall, tun möchte. Auf der anderen Seite, du hast das Wettrüsten angesprochen, was wird aus den klassischen U19-Teams, aus den Teams, die regional arbeiten, die lange mit viel weniger finanziellen Mitteln dafür gesorgt haben, dass wir trotzdem ja heute sehr talentierte Fahrer auch in der World Tour haben. Das ist das eine, denn die können nicht konkurrieren mit den großen Töpfen, die die World Tour-Teams haben. Das sehen wir ja bei Development-Teams in der U23 schon, dass da die klassischen Continental-Teams immer mehr ums Überleben kämpfen, Kooperationen eingehen müssen. Lotto Kernhaus letztes Jahr mit Ineos, die wurden dann jetzt wieder abgestoßen, weil Ineos ein eigenes Team gegründet hat. Solche Geschichten. Dann muss man natürlich auch fragen, gibt es noch Chancen für Spätentwickler, die Fahrer, die zu U19 vielleicht noch unterm Radar schwimmen und dann später den Sprung in die World Tour schaffen. Henry Uhlich, ein super Beispiel, der erst später in die World Tour gekommen ist. Und da gibt es auch noch andere, die vielleicht nicht die Supertalente mit 19 waren, aber mit 23 richtig gute Profis auf einmal werden. Fallen die dann nicht vielleicht so ein bisschen durchs Radar, weil sie übersehen werden? Das sind so die Gedanken, die ich dazu habe. An sich finde ich es ganz cool, dass Lidl Trek jetzt hier mit der deutschen Lizenz durch die die Übernahme von Lidl dort in den deutschen Markt investiert. Das finde ich sympathisch. Das gefällt mir. Und ja, ich glaube, die anderen strukturellen Fragen sind sehr große Fragen, die sich generell im Radsport stellen. Von daher, ja, lass es uns beobachten. Auch da vielleicht mal ein cooles Thema für ein Interview, da können wir uns das mal auf unsere lange Wunschliste, die sich ja immer mehr füllt, packen, denn ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema, wo man vielleicht auch mal mit einem deutschen U19 oder U23-Team drüber sprechen kann. Vorletztes Thema dieser Folge, es soll wohl eine Franchise-League in Indien geben, wo 10 Franchise-Teams mit einer fixen Zahl an indischen Fahrern in verschiedenen Rennen, unter anderem Kriterium, Mannschaftszeit fahren und ein normales Straßenrennen aufeinandertreffen soll. Wir haben ja schon so ein bisschen über dieses indische kleinere Rennen, die Pune oder Pune Grand Tour gesprochen. Da scheint was unterwegs zu sein. Findest du solche Modelle erstmal spannend? Ist ja auch von der Regierung dort gefördert oder denkst du, wir sind mit dem ganz traditionellen Radsport hier in Europa schon ganz gut aufgehoben?
Ja, das ist immer so die Frage, ne? Also grundsätzlich bin ich da schon auch der Meinung, dass so der Radsport, so wie er in Europa einfach historisch gewachsen ist, dass das natürlich irgendwie was ist, das hat einfach dadurch einen ganz eigenen Charme, ne? Das hat irgendwie einfach was, ne, dass du Rennen hast mit einer Historie von über 100 Jahren jetzt zum Teil. Das wäre schade, wenn es wegbrechen würde. Wir hatten ja auch Versuche von einigen der großen World Tour Teams in den letzten Jahren, ob man sowas Ähnliches hier auf die Beine stellt. Von daher werden sicherlich viele Blicke auch da nach Indien gehen. Ist ein riesiger Markt, den ja auch der ich sag mal traditionelle Radsport versucht sich zu erschließen. Von daher werden die sicherlich ganz ganz scharf drauf achten. Kann sich so eine Franchise-Liga durchsetzen? Dann grundsätzlich, ich bin immer Fan von Mannschaftszeitfahren, die zu sehen. Von daher ein Format, das ein gewisses Maß an Mannschaftszeitfahren garantiert, finde ich erstmal super. Und von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, was das in Indien gibt und ob es dann hier vielleicht auch Nachahmung gibt.
Ja, es gab ja Ähnliches schon mal mit der Hammer Series, wo die von Velon damals, also dieser Teamvereinigung, ich glaube 2018, da gab es dann 4 oder 5 Rennen im Jahr, wo in 2 Straßenrennen, einem Berg- und einem Sprintrennen Punkte gesammelt wurden und basierend darauf dann eine Mannschaftsverfolgung stattgefunden hat. Ich fand das ehrlich gesagt cool, hat sich leider nicht durchgesetzt, auch aus politischen Gründen, aber ich denke, es ist spannend, das jetzt zu beobachten. Wir werden mal ein Auge drauf haben. Ich glaube, im November geht es da los. Dann können wir darüber nochmal sprechen. Dann ist ja hier auch so ein bisschen Silly Season, sage ich mal, im europäischen Radsport. Da haben wir dann Platz für solche Themen. Ich verlinke euch das gerne mal in den Shownotes, worum es da geht. Lest euch den Artikel gerne mal los. Und jetzt die letzte Frage. Aus der Pistole geschossen wurden wir nach einem Top 3 Trikots im Radsport aktuell gefragt. Kannst du da vielleicht einfach mal, du musst auch nicht ranken, aber was sind so 3 Trikots, die du gerade richtig hot findest?
Ein Trikot, das man auf jeden Fall so auch schon sehen kann, wir hatten es schon mal so ein bisschen angesprochen, ist glaube ich auch nicht unumstritten, aber das neue spanische Meistertrikot, beziehungsweise es ist ja das gleiche wie auch das der spanischen Nationalmannschaft dann, wenn sie bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel fahren, finde ich, ist einfach super stark. Hat für mich sowas von so einem Nachthimmel und dann so dieser Streifen Morgengrauen, der da so durchzieht und so die spanische Flagge repräsentiert. Ist einfach was total anderes. Ich finde auch, dass dieses Dunkelblau und das Rot und das Orange, das passt einfach schön zusammen. Und ist ein super schönes Meistertrikot und ich finde das immer cool, das zu sehen. Und besser als einfach eben irgendwie so eine Trikolore, die auf ein weißes Trikot irgendwie geklatscht ist. Das finde ich super schön. Wie siehst du das?
Ich mag das auch, hatten wir ja schon mal. Finde auch interessant, dass du ein Meisterschaftstrikot vor einem Teamtrikot nennst. Das sagt, glaube ich, auch vieles über die Dinge aus, mit denen wir uns so tagtäglich hier beschäftigen, dass man da absolut im Nerdtum angekommen ist. Ich finde es auch richtig cool, ehrlich gesagt. Sticht auf jeden Fall heraus, weil es eine ganz andere Farbe und nicht diesen weißen Grundton hat, sondern eben komplett ein anderes Trikot ist und damit diesem Weiß, was Movistar ja aktuell hat, was ich allerdings auch echt schick finde, so entgegenstellt. Das finde ich ganz cool. Dann würde ich mal in den Raum werfen, dass mir auch natürlich das Trikot von den Rose Rockets sehr gut gefällt, von den, über die haben wir auch schon gesprochen, mit diesem doch sehr wilden Mix aus pinken Ärmeln, lila, hellblau am Oberkörper, das gefällt mir sehr gut. Und ich fand tatsächlich auch dieses Retro-Trikot von Polti Visit Malta, war es, glaube ich, jetzt bei Milano Sanremo, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das fand ich richtig cool. Es war sehr ungewohnt, weil auf einmal ein gelbes Trikot in der Ausreißergruppe war und das war nicht Wismar. Aber das hat mir auch sehr gut gefallen. Das hat mich abgeholt. Ich mag so eine Vintage-Trikots, auch das Uno X 7-Eleven Sondertrikot, was es vor 1-2 Jahren mal gab. Das fand ich irgendwie auch richtig cool.
Ja, definitiv. Also alles, was so ein bisschen so diese Retro-Sachen aufgreift, finde ich stark. Ich muss tatsächlich sagen, das reguläre Polti Visit Malta finde ich auch sehr schön, weil es einfach sehr großflächig ist, ne, mit der roten Hose. Das hat man auch selten. Generell, ich mag Trikots, die die Hose mit integrieren, wo die Hose nicht einfach weiß oder schwarz ist. Das alte Citroën-Trikot zum Beispiel fand ich auch immer, hat für mich immer sowas von Alpenmilchschokolade gehabt. So diese braune Hose und das weiße Trikot. Thema Retro-Trikots. Ein Trikot, auf das ich mich schon freue, das wir noch nicht kennen, ist das EF-Trikot für den Giro, weil sind ja immer in einem Sondertrikot und jetzt neuer Trikotsponsor, aber die alten EF-Sondertrikots, die haben sich immer was einfallen lassen, sei es, wir machen aus Stoffresten irgendwie ein kunterbuntes Trikot oder tatsächlich, wir gehen in die Retro-Richtung und machen irgendwie ein schwarz-weißes. Da bin ich gespannt, was Assos dann als der neue Trikotsponsor dieses Jahr sich einfallen lässt als Alternativding.
Ja, ich würde noch 2 nennen. Ich finde irgendwie dieses Modern Adventure Trikot ganz cool, weil es mal einen neuen Farbtupfer reinbringt ins Feld, auch mit diesen goldenen Akzenten. Es ist halt dieses so Weinrot, sehr dunkel der Farbton. Mhm. Das gefällt mir sehr gut, sieht sehr edel aus und tatsächlich auch Pinarello Q365. Da ist designtechnisch nicht wahnsinnig viel los. Aber durch dieses dunkle Navy-Blau, was jetzt nicht wahnsinnig hervorsticht, aber irgendwie gefällt mir das ganz gut mit den goldenen Akzenten dazu. Das wären noch zwei, die ich hervorheben würde. Wahrscheinlich sehr viele kontroverse Meinungen. Ich denke, wir werden viele Zuschriften bekommen. Darauf lassen wir uns aber ein. Schreibt uns gerne. In den Shownotes findet ihr sowohl unsere E-Mail-Adresse als auch unsere sozialen Kanäle. Da freuen wir uns auf Zuschriften. Wie gesagt, Fragen sind immer gerne willkommen. Feedback auch. Da freuen wir uns sehr drüber. Geht mit uns in Diskussion. Ansonsten teilt gerne die Folge. Gibt uns Rezensionen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Das hilft uns sehr und füttert den Algorithmus an. Gerade bei uns jetzt als Neustartern ist das nicht ganz unwichtig. Und dann würde ich sagen, haben wir den Radsport wieder sowas von abschließend durchdiskutiert für diese Woche. Wir haben vielleicht das ein oder andere Thema vergessen. Wenn ja, schreibt es uns gerne und wir nehmen es vielleicht in der nächsten Woche noch auf. Da können wir jetzt noch kurz vorausblicken, denn der Radsport, er bleibt nicht stehen. Es stehen so einige Radrennen an. Vor allem die Vuelta Catalunya geht morgen los. Richtig starkes Feld. Remco ist da, Jonas Vingegaard ist da, Joao Almeida ist back, Florian Lipowitz ist da. Also richtig stacked. Da könnt ihr euch auf richtig Action freuen in dieser Woche. Also in Catalunya. Und dann geht es auch in Belgien weiter. Ronde van Brugge am Mittwoch. Dort sind meistens die Sprinter am Zug. Dann E3, das erste richtig schöne, hügelige Eintagesrennen in Belgien am Freitag. Dort geht es also auch richtig rund. Und dann am Sonntag Gent-Wevelgem. Auch ein wirklich cooles Feld für Männer, Rennen für Männer und für Frauen. Ich glaube, da haben wir dann wieder einiges zu besprechen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer bei dir, Ben, für deine umfassende Expertise und die gute Stunde, die wir hier wieder zusammen verbracht haben. Von mir war es das. Du hast wie immer die letzten Worte. Bis nächste Woche.
Ja, ich kann es nur zurückgeben. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an dein, ich würde fast sagen, vollumfängliches Wissen zu allem, was in der letzten Woche passiert ist. Ich freue mich immer riesig drauf und habe mich gerade in dieser Woche gefreut, wie viel Interaktion wir auch mit euch als Hörerinnen und Hörern hatten, wie viele Sachen ihr uns geschickt habt. Schickt uns vor allem auch gerne noch mehr zu euren Takes rund um schöne Radtrikots. Da setze ich mich gerne unbegrenzte Zeit mit auseinander und es ist ja viel Geschmackssache. Von daher bin ich gespannt, was ihr zu erzählen habt und freue mich auf die nächste Woche. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ein Mord auf offener Straße. Zahlreiche Zeugen und ein klarer Ablauf. Und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. War es Rache? War es ein Auftrag oder ein Machtkampf im eigenen Umfeld? Die Spuren führen in alle Richtungen. Zu Gangs, zu Rapstars, zu den mächtigsten Männern der Musikszene. Und genau das ist das Problem. Nicht zu wenige Hinweise, sondern zu viele. Und eine Welt, in der niemand spricht. Das ist der Fall Tupac Shakur und den bearbeiten wir in der neuen Folge von Tatort Musik. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.